Von der offensichtlich brutalen Gewalt zu der weniger offensichtlich, aber genauso brutalen Gewalt, die sich dann auch noch legal nennt, die neuen Ausländerinnengesetze. Appell mit Bischöfen des Landes um Solidarität mit Flüchtlingen, so titelt die Badische Zeitung Mitte November. Um zu wissen, um welche Flüchtlinge es geht, muss Mensch aber erstmal weiterlesen und wird dann feststellen, Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling. Im eben erwähnten BZ-Artikel propagierten nämlich die evangelischen und katholischen Bischöfe die Solidarität und die Hilfe für die Flüchtlinge oder Übersiedler aus der DDR. Und später wird über die Flüchtlinge aus der sogenannten Dritten Welt berichtet, dabei fehlen aber die Begriffe Solidarität und Hilfe. Ja, geht es bei den Flüchtlingen aus den Ländern des Trikont darum, wie sie der BRD am besten ferngehalten werden können. Das neue Ausländergesetz dient einer Totalabschottung vortrefflich. Noch ist dieser Gesetzentwurf nicht durch, er muss aber diese Woche behandelt werden, wenn Innenminister Schäuble ihn noch in dieser Legislaturperiode als Gesetz durchbringen will. Bisher hat sich ja die CDU geweigert, diesem Gesetzentwurf zuzustimmen, weil er ihr nicht weitreichend genug ist. Im Studio ist jetzt die Carmen vom Flüchtlingsrat und dich wollte ich erstmal fragen, was besagt dieser neue Gesetzentwurf und vor allen Dingen, was bedeutet er für die Flüchtlinge und für die Asylsuchenden?
Zuerst mal noch allgemein darauf eingehe, was der Gesetzentwurf allgemein für Ausländerinnen bedeutet hier, es gibt auch eine Erleichterung in diesem Gesetzentwurf, nämlich die Erleichterung der Einbürgerung der jugendlichen Ausländer der zweiten oder nachfolgenden Generation zwischen 16 und 21 Jahren. Voraussetzung dafür ist eine sogenannte Integrationszusage. Das heißt, sie müssen mindestens 8 Jahre in der BRD gelebt haben, 6 Jahre deutsche Schulbildung genossen haben, eine soziale Integration, das heißt, so heißt es in der Einbürgerungsbestimmung, eine dauerhafte Hinwendung zum Deutschtum von sich geben. Die Staatsbürgerschaft muss dann natürlich aufgegeben werden. Zum anderen soll gesetzlich verankert werden, dass die BRD kein Einwanderungsland wäre. Das ist wiederum Forderung, wie viele der in diesem Gesetz, Forderung von faschistischen Parteien, beispielsweise der Republikaner. Damit wird verankert die Feststellung, dass die BRD kein Einwanderungsland sei und der deutschnationalen Überfremdungspropaganda der politischen Rechten ein fester Anhaltspunkt gesetzt. Die Hetze gegen alle, die nicht deutsch sind, kann sich künftig auf gesetzliche Feststellungen berufen. Sich die Aufenthaltsbestimmungen, das heißt eine unbefristete Erlaubnis, eine Ausländerin erst nach 5 Jahren ausreichend Wohnraum, befristeten Arbeitsverhältnis. Diese Aufenthaltserlaubnis wird entzogen bei Arbeitslosigkeit oder Bezug von Sozialhilfe. Feste Aufenthaltsberechtigung kann frühestens nach 8 Jahren erreicht werden. Bisher waren das 5 Jahre. Was sich auch verschärft, was schon lange von der CDU/CSU gefordert wird, sind die Ausweisebestimmungen. Wer etwa wegen Geschwindigkeitsübertretung mehrfach Bußgeld zahlen muss, dick ist oder AIDS-krank, wer Sozialhilfe braucht oder ganz allgemein die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet, darf ausgewiesen werden. Oder die Ausländerin schon viele Jahre in der Bundesrepublik leben. Flüchtlinge aus der sogenannten Dritten Welt beinhaltet die Bestimmungen eine sehr scharfe Verschlechterung. Im Prinzip sind schon die Einreisebestimmungen unüberwindbar. Deutsche Auslandsvertretungen sollen jetzt auch noch nicht mehr verpflichtet werden zu begründen, warum sie Visas verweigern. Beförderungsunternehmen, also das sind Fluggesellschaften, müssen selbst Pass- und Visakontrollen vornehmen, wenn sie das nicht machen, bei Strafe von 2000 Mark pro Person. Die Pässe dann im Flugzeug eingesammelt und an die Grenzbehörden ausgehändigt.
Kannst du mal kurz sagen, was es für einen Sinn macht?
Bestimmungen.
nicht die Auflage an die Fluggesellschaften, warum sie die Papiere einsammeln und erst hier in der BRD den Behörden aushändigen und nicht dem Flüchtling selber?
Im Flugzeug ja noch die Papiere vernichte, dann hätte er keine Identität erstmal. Und dann wäre das viel schwieriger, die Identität festzustellen und ihn auch gleich wieder auszuweisen, weil für eine Ausweisung auch wieder notwendig ist, dass Papiere da sind. Also der Flüchtling muss da, um wieder abgeschoben werden, in jeweiliges Land gültige Papiere haben. Diese Bestimmungen gehört noch dazu, dass die EG-Grenze verschärft worden sind, seit 1988 auch von der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit unbemerkt. Beispielsweise in Spanien sind die ganzen Grenzen mittels Videoüberwachung und Elektrozäune ausgestattet worden. Die Visabestimmungen sind verschärft worden. Menschen aus Afrika oder Lateinamerika dürfen nur noch mit gewissen Devisen einreisen, was ja normalerweise ein Flüchtling auch nicht hat. Schafft es ein Flüchtling trotzdem hierher zu kommen, an dem geltenden Asylverfahren, was bisher ja sowieso schon praktiziert wurde mit Arbeitsverbot 5 Jahre, Sammellager, Unterkunft, geringes Taschengeld, Residenzpflicht und so weiter. Neu ist inzwischen auch die Zentralisierung der Schiebung, auch der Einreise und in Karlsruhe für Baden-Württemberg. Das Karlsruher Modell in Baden-Württemberg soll in der ganzen Bundesrepublik eingeführt werden. Das heißt, nach Karlsruhe zur zentrale Annahmestelle. Wand an Wand ist das Bundesamt, was die Asylpapiere prüft. Der zentrale Abschiebeknast ist auch noch gleichzeitig in Karlsruhe. Also sage, dass jetzt schon der Artikel 16, also der Schutzgedanke, dass wer politisch verfolgt wird, hier Asyl bekommen soll, völlig ausgehöhlt ist. Es gäbe da noch viel zu sagen, da ist jetzt die Zeit zu kurz.
Ich wollte vielleicht nur ganz kurz doch noch drauf eingehen, dass es nämlich im Artikel oder im Paragraph 51 heißt, dass zwar wem Folter oder Todesstrafe droht, er nicht abgeschoben werden kann, aber er muss ja jetzt eine individuell konkrete Gefahr beweisen. Also nicht allein der Verweis auf die Todesstrafe reicht, sondern er selber oder sie selber muss beweisen, dass sie gefährdet ist, also praktisch am besten das Todesurteil schon schriftlich beglaubigt mit hierher in die BRD bringen.
Ja genau, also es ist so, dass zum Beispiel Bürgerkriegszustände keine politische Verfolgung mehr darstellen in Ländern, das trifft zum Beispiel jetzt gerade Sri Lanka auf die Tamilen zu, die werden deswegen nicht anerkannt. Dann wird einfach behauptet, es gibt keine Kurdenverfolgung in der Türkei. Folter in der Türkei sei bedingt in der Zitat Einstellung der Türken zur Gewalt, die sich nicht nur im Strafvollzug, sondern auch im Wehrdienst oder bei der Kindererziehung niederschlägt, so das Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Das heißt also, ein Flüchtling muss wirklich nachweisen, dass er persönlich individuell verfolgt wurde, was natürlich im Einzelfall immer sehr schwierig ist. Was letztendlich heißt, der Flüchtling muss nachweisen, dass er mehrere Wochen oder Monate beispielsweise im Knast war, gefoltert wurde und auch Folterspuren nachweisen kann und so weiter. Was jetzt, glaube ich, auch noch ein wesentlicher Punkt ist in der Neuerung von dem Gesetz, ist der Status der de facto Flüchtlinge. Die de facto Flüchtlinge, das sind alle die, die nicht anerkannt wären. 1988 sind 8,6% noch anerkannt worden, aller Flüchtlinge. 1989 haben sie es jetzt mittlerweile auf ca. 5% gedrückt. Alle anderen sind de facto Flüchtlinge. De facto Flüchtling, das heißt, sie stehen unter einem ständigen Abschiebevorbehalt. Sie haben eine Duldung, die sie alle halbe Jahre verlängern müssen. Mittlerweile geht die Praxis so weit, dass sie alle 2 bis 3 Monate die Verlängerung sich holen müssen. Sie haben keinen Aufenthaltsrecht, sondern einer Aufenthaltsbefugnis ohne Rechtsanspruch. Das heißt, sie sind der Willkür der Behörde völlig ausgeliefert.
Auf einen Punkt wollte ich vielleicht auch noch eingehen, auf die Möglichkeit der politischen Betätigung für Flüchtlinge. Da heißt es nämlich in diesem Entwurf, dass politische Betätigung eingeschränkt oder untersagt werden kann, wenn, Zitat, wenn der Ausländer nicht im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung ist. Damit verschafft sich nämlich die Bundesregierung uneingeschränkte Eingriffsmöglichkeiten, zum Beispiel die Einladung von Vertreterinnen von Befreiungsbewegungen zu Solidaritätsveranstaltungen zu unterbinden. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Und eben auch, wie es schon in Bayern passiert ist, dass Ausländerinnen an einen anderen Aufenthaltsort in die Bundesrepublik gebracht werden können, wenn es gewisse Ereignisse erfordern, wie das eben war mit dem Staatspräsidenten der Türkei, Evren, und Kurden wurden dann eben an eine andere Stelle in der BRD verfrachtet, um Gefährdungen auszuschließen, sogenannte Gefährdungen. Ja, dann wollte ich dich noch nach einer Einschätzung fragen, warum, wenn eigentlich die Flüchtlingszahlen sinken, wenn das jetzige Asylgesetz jetzt schon so restriktiv und einschränkend ist, warum dann jetzt nochmal eine Verschärfung?
Also ich denke, es gibt da mehrere Gründe dafür. Zum einen denke ich, dass die ideologische Seite momentan sehr wichtig ist, dass das Deutschnationale hervorgehoben werden soll. Ein Zugeständnis ist an die rechte Gruppierungen seitens der CSU, was auf Kosten geht natürlich von rassistischen Überlegungen Ausländerinnen gegenüber. Das ist das eine. Zum anderen denke ich, dass es ökonomische Überlegungen dahinter stehe, dass zum Beispiel jetzt auch in dem neuen Ausländergesetz das Rotationsprinzip verankert werden soll. Das heißt, dass nach dem Schweizer Modell Fremdarbeiter angeheuert werden können und bei der geringsten konjunkturellen Abschwächung wieder abgeschoben werden solle. Der Bund Deutscher Arbeitnehmer spricht auch davon, dass ausländische Jugendliche das Arbeitskräftereservoir der Zukunft wären. Jetzt ist es natürlich bei Flüchtlingen, die sind sehr viel schwieriger zu verwerten, ökonomisch. Sie sind politisch eher links, das denke ich ist auch ein Gesichtspunkt. Sie sollen abgeschreckt werden, überhaupt in die Republik zu kommen, beziehungsweise nach Europa zu kommen. Und da denke ich, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, die EG-Politik. Das heißt, dass ja das Asylgesetz EG weit harmonisiert werden soll. Und die Harmonisierung wird sicherlich nicht nach oben harmonisiert, sondern nach unten. Und die BRD macht da einen Vorstoß.
Zu dieser ökonomischen Seite wollte ich vielleicht noch sagen, dass es auch die Möglichkeit gibt, nach diesem neuen Entwurf, dass Bürgschaften übernehmen werden können von Dritten. Also das können zum Beispiel die Kirchen sein, das können aber durchaus auch zum Beispiel obskure Bauunternehmer sein, an die dann Flüchtlinge geraten und die dann wie Sklaven regelrecht gehalten werden. Also ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich ganz, ganz billige Arbeitskräfte halten kann.
Halten kann, aber auch abschieben kann, wenn man sie nicht braucht.
Ja, genau. Dritter Punkt. Ja, dann, ja gut, am Dienstag gibt es eine Veranstaltung vom Flüchtlingsrat. Kannst du noch kurz was dazu sagen?
Also, am Dienstag gibt es eine Veranstaltung sowohl in Waldkirch, das wollte ich auch noch sagen, um 20 Uhr im Jugendzentrum, gleichzeitig in Freiburg um 20 Uhr im Vorderhaus, Habsburger Straße 9, und zwar zum Thema Abschiebungen. Es ist so, dass das Innenministerium in Baden-Württemberg von einem Abschiebedefizit spricht, dass es auch interne Anweisungen gibt, dass ab Januar verstärkt Kurdinnen und Iranerinnen abgeschoben werden sollen. Mittlerweile gibt es einige Fälle von angedrohten Verabschiebungen, die momentan noch versucht werden zu verhindern. Und es werden betroffene Flüchtlinge da sein. ja, um über ihre Situation zu berichten, was da bisher gelaufen ist. Und es wird ein Film gezeigt, sowohl in Waldkirch wie auch in Freiburg, über ein Herkunftsland der Flüchtlinge, nämlich Kurdistan, weil das momentan die Bevölkerungsgruppe ist, die am stärksten abgeschoben werden soll.
Am Dienstag um wie viel Uhr?
Um 20 Uhr.
Wo?
In Freiburg im Vorderhaus, in der Fabrik, in der Habsburger Straße 9. Es wird wahrscheinlich auch noch einen Bericht geben zu den Prozessen, zu den Kurdinnenprozessen in Düsseldorf, also die PKK-Prozesse. Und was ich auch noch ankündigen will, ist dann eine zentrale Demonstration in Freiburg, und zwar am Samstag, jetzt am Samstag, am 2.12. um 10.30 Uhr vorm Regierungspräsidium in der Kaiser-Josef-Straße geht's los. Und da wird aufgerufen vom Südbadischen Bündnis dazu, eine Flüchtlingsgruppe aus mehreren Städten in Südbade, die aufrufe.
Gut, dann wollte ich noch sagen, dass dieser Vergleich von DDR-Flüchtlingen zu Flüchtlingen aus den Ländern des Trikont nicht dazu dienen soll, sie gegenseitig auszuspielen. Es soll einfach nur verdeutlicht werden, der rassistische Charakter dieser Regierung. Ein ganz konkretes Beispiel noch, die Tibwal-Kaserne in Tübingen. Und das war ein Sammellager 8 Jahre lang für Flüchtlinge aus den Ländern des Trikont. Diese Kaserne war vollkommen alt, heruntergekommen, baufällig und versifft. Typischer Kasernenbauweise, also hohe Mauern, Drähte, Beton und so weiter. Also Flüchtlinge zum Teil, bis zu 500 Flüchtlinge drin leben, obwohl nur Platz für 200 war. Mit der Öffnung der DDR-Grenzen allerdings änderte sich die Situation in dieser Kaserne. Nämlich das Land Baden-Württemberg brauchte Platz für die Flüchtlinge aus der DDR und entschloss sich, diese Tibwal-Kaserne dafür zu nutzen. Also eine Mischnutzung war zunächst vorgesehen mit Flüchtlingen aus der sogenannten Dritten Welt und mit Aussiedlern. Die Menschen aus der DDR waren aber so entsetzt und empört über die dreckigen Zustände in dieser Kaserne, dass sie sich weigerten, dort Quartier zu beziehen. Die evangelische Kirche bescheinigte daraufhin den Deutschen selbstverständlich, dass es unmöglich sei, da zu wohnen, und die Kaserne wurde dann renoviert. Die Flüchtlinge wurden in verschiedene Gemeinden im Umfeld von Tübingen untergebracht. Ich denke, das ist auch ein ganz typisches Beispiel dafür, dass Menschen zur erster Klasse und zur zweiten Klasse gemacht werden.